Ja, es bewegt einen natürlich, ne, dann die Krankheiten. Aber Gebet richtet ihn auf. Vielleicht kann das ja einer mitteilen, auch, dass die Gemeinde gebetet hat, auch, ne, denke ich gerade, Werner Geiger und Werner Turm. Richtet Grüße aus, falls ihr ihn besucht oder sowas, auf jeden Fall. Ja, schön, euch zu sehen, heute Morgen. Wer war auf der Pfingsttagung wenigstens einmal? Doch ganz viele. Ich habe ja gedacht, Pfingsten war ja erst auch bei uns oder so, was sucht man aus für einen Text? Da habe ich einen Text, der nach Pfingsten sozusagen spielt, den kennt ihr alle, und habe das Ganze mal genannt, den kannst du dir vorher gern schon einblenden, Schritt halten mit dem lebendigen Gott. Pfingsten war ja ein Wendepunkt, auch in der Heilsgeschichte, der Geist Gottes ist ausgegossen worden, Jesus war nicht mehr da. Wie haben es die Jünger geschafft, Schritt zu halten mit dem, der ihnen vorausgegangen ist? Sozusagen Pfingsten und jetzt. Kapitel 2, Apostelgeschichte, ist ja voll davon, was diese ersten Christen gemacht haben. Sie haben sich getroffen, haben Gemeinschaft gehabt. Und dann sind Menschen dazugekommen. Und Menschen sind mit Jesus unterwegs gewesen. Und davon spricht Apostelgeschichte 3. Und das wollen wir heute uns ein bisschen genauer anschauen. Schritt halten mit dem lebendigen Gott. Dranbleiben an Jesus, könnte man sagen, an dem, was er angefangen hat, auch an Pfingsten, wie es weitergeht. Ihr seht ja ein paar Bilder nochmal zurück. Ja, Michael, der will hier ganz schnell fertig werden. Ich dachte so, in der Nachfolge gibt's mindestens 3 Probleme. Das erste ist links oben, Auffahrunfall. Das heißt also, ich gehe mein eigenes Tempo in der Nachfolge. Ich gehe einfach so, ich bin in meiner Routine verfallen, ich lebe so dahin als Christ und achte gar nicht mehr auf das, was Jesus eigentlich vorhat. Das heißt, er bleibt vielleicht mal stehen an einem bestimmten Punkt und ich bin so drin und bang, laufe auf. Also es ist ein Bild dafür, dass ich eigentlich in so einer Routine gefangen bin, mein eigenes Tempo habe und eigentlich nicht mehr achtsam bin in meinem Alltagsleben, was der Heilige Geist, was Jesus eigentlich von mir will. Und dann könnte es zu Auffahrunfällen kommen. Oder plötzlich merke ich, hups, Jesus ist ja gar nicht mehr da, weil ich selber stehen geblieben bin. Ich bin mit irgendwas beschäftigt, wo mir persönlich total gut gefällt vielleicht und ich denke, hier gefällt es mir gut und ich merke gar nicht, Jesus geht schon weiter. Und irgendwann schaue ich auf und sage, Mensch, ich stehe allein im Wasser, vielleicht dann, wenn es mir oft bis zum Hals steht, dann wird mir plötzlich bewusst, wo ist denn Jesus in meinem Leben? Wo ist denn der Heilige Geist? Wann habe ich denn das letzte Mal von ihm was gehört? Die Stimme, Werner, sage ich mal, haben wir schon öfter genannt, Werner, wo bist du, was machst du, komm auf und merke plötzlich, ich lebe schon eine ganze Zeit lang, Tage, Wochen, Monate in meiner eigenen Nachfolge und Jesus ist schon lang weitergegangen. Auch ein Problem, ich bleibe stehen, Jesus geht weiter und plötzlich ist er weg. Oder von manchen auch ist das Problem, die überholen Jesus rechts in der Nachfolge. Die sind so ambitioniert, die wollen Gottes Reich bauen auf Erde, die wollen die Menschen überzeugen, sie müssen doch glauben und merken, Jesus ist gar nicht mehr dabei. Ich bin eigentlich ein Chef meines eigenen Glaubens, meiner eigenen Nachfolge, habe Jesus schon lange überholt und plötzlich irgendwann im Rückspiegel sehe ich ganz da hinten. Da war wohl der Punkt, wo ich mich von meinen eigenen Ambitionen habe leiten lassen und bin Jesus weit weggegangen. Und die Menschen haben vielleicht das auch gemerkt, dass es eigentlich nur meine eigene Energie ist, die sie irgendwie überzeugen will von was und dass ich gar nicht mit der Kraft Jesu unterwegs bin. Also vielleicht gibt's noch mehr, vielleicht fällt euch nachher beim Essen was ein, was euch auch noch an Problemen der Nachfolge bisher geschehen ist in eurem Leben. Schritt halten mit dem lebendigen Gott oder Untertitel, warum ich zur Gebetsstunde gehen soll, habe ich das mal genannt. Und dieser kleine Elefant ist sehr interessant. Ich bin jetzt kein Elefantenkenner, aber man kann ja manches lesen. Wie schafft das der, immer schön hinter der Mama im Gleichschritt sozusagen zu bleiben? Und ganz kurz gesagt könnte man sagen, es ist zum einen Körperkontakt. Er sucht immer wieder Körperkontakt zur Mutter tatsächlich, dass er ihn berührt. Sie ist noch da. Zum anderen ruft die Mutter ab und zu, so bestimmte Laute, will ich jetzt nicht vormachen, kann ich auch nicht, aber der nimmt das dann wahr, das heißt, er ist noch in Rufweite und die Herde spielt auch eine Rolle bei dem kleinen Elefanten, sodass er das, wenn man das oft so sieht, direkt im Gleichschritt hinter der Großmutter hertrottet, obwohl seine Schrittfrequenz ein bisschen höher ist, weil die Beine ein bisschen kürzer sind, schafft er das, dran zu bleiben. Und ich dachte, das ist so ein Bild für unsere Nachfolge, wirklich dicht bei Jesus zu bleiben, so dicht, wie es irgendwie geht. Und wie haben das diese ersten Christen damals wohl geschafft? Sie hatten ja den Heiligen Geist, Jesus war ja nicht mehr sichtbar da, plötzlich sind sie in derselben Situation wie wir heute. Jesus ist nicht mehr sichtbar da, ich muss jetzt niemand hier hinterherlaufen, aber innerlich muss ich davon überzeugt sein, dieser Jesus ist mir so nah und er geht mir voraus und ich gehe im Gleichschritt hinter ihm mit. Ich überhole ihn nicht, ich bleibe nicht zurück und ich laufe auch nicht auf ihn, weil ich meinen eigenen Rhythmus habe. Also diese Situation, Pfingsten, the show must go on, die Gemeinde wächst, Leute kommen dazu und dann lesen wir heute diese Geschichte und spielen die auch teilweise von Petrus und Johannes, die wir kennen aus Apostelgeschichte 3. Man könnte sagen, es war alles fast schon wie im Himmel bei den ersten Christen, wie sie unterwegs gewesen sind, aber eben nur fast. Es gab Arme, es gab Kranke, es gab Streit und sie mussten lernen, wie lebe ich denn mit Jesus im Alltag. Und da kann uns vielleicht ein paar Punkte heute auch neu aufgehen oder wieder aufgehen, weil wir auch noch mitten in der Welt sind. Und da habe ich jetzt mal einige Freiwillige gefunden, völlig ohne Einweisung. Wir lesen gemeinsam die Geschichte aus Apostelgeschichte 3, die ersten Verse, nicht das ganze Kapitel. Und manchmal hilft es so ein bisschen, wenn Leute das gleichzeitig auch machen, was wir lesen. Und ich möchte euch bitten, mit euch hineinzuversetzen in diese Leute, die das damals live erlebt haben. Und ich stelle dann ab und zu auch eine Frage und dann bitte ich auch um Antworten von euch. Das heißt, was fällt euch spontan ein? Nicht lange überlegen, einfach mitmachen. Okay, so Michael, jetzt darfst du weitergehen. Genau, eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Hier vorne ist der Tempel, Petrus und Johannes. Könnt ihr mal diesen Nachmittags... hatte ich noch einen Freiwilliger? Gut, ganz langsam. So, stopp. Bleibt mal kurz stehen. Stellt euch vor, Petrus und Johannes, es ist 3 Uhr nachmittags, sie gehen zum Tempel. Was könnten sie gedacht haben? Also ihr dürft selber auch antworten, aber alle dürfen antworten. 3 Uhr nachmittags, sie gehen zum Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Was habt ihr da im Kopf? Ziemlich warm heute, Nachmittag, 3 Uhr. Sehr gut, ja, ganz realistisch. Ist Jesus da? Mhm. Was erwartet uns? Ja? Gebetsstunde? Schwimmbad, warum sind wir eigentlich nicht im Schwimmbad hier, am Teich Bethesda oder so? Okay, das soll mal genügen, damit es nicht ganz so lange wird. Okay, nächste Folie. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen. Das tun wir ein bisschen improvisieren. Wir tragen den nicht, wir stützen den hier. Ihr dürft schon mal aufstehen, die Freiwilligen hier. Ein Mann herbeigetragen, also eine Person, stellt euch einfach vor, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß. Das ist hier vorne. Damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Okay, hier, ihr seht schon, kann kaum laufen, der Gelähmte. So, wird dann abgesetzt. Situation, die Träger. Was haben die Träger wohl gedacht? Also ihr seht schon eine Situation, wie an jedem Tag, ja, wurde er an den Eingang des Tempels gebracht. Was haben wohl die Träger gedacht? Genau, jeden Tag schlemmert ihn daher. Wäre schön, wenn er endlich auch geheilt würde oder besser ginge, ja. Sonst noch was? Denkt euch mal hinein. Leute bringen jeden Tag den Gelähmten da zum Tempel. Mühsam, ja. Wir wollten vielleicht auch ins Schwimmbad, ne? Vielleicht sind sie auch in der Ecke. Ja, es ist eine Last, immer jemand da hinzuschleppen, der selber nicht kann. Viele wissen das ja, wenn Pflege oder sowas ist. Okay, ja? Hoffentlich spenden die Leute was, dass er wenigstens so ein Abendessen oder morgen wieder ein Tag, dass es reicht. Genau, das war ja mit Sinn, dass sie den da hingebracht haben. Okay, sehr gut. Nächstes. Als er Petrus und Johannes sah, so, jetzt, Susanne, musst du aufpassen, die gerade bei den Tempel betreten, ich komme ein bisschen nach vorne, bat er sie auch um etwas Geld. Kannst du das mal akustisch äußern? Okay. Was ging wohl in dem Kopf von dem Gelähmten vor? Der wurde da abgesetzt an der Pforte, jetzt kommen Petrus und Johannes, jetzt bittet er sie um Geld. Was ist wohl seine Gedanken gewesen? Ich bin arm, ich bin abhängig von anderen. Noch? Werde ich was bekommen? Ja? Die geben mir eh nichts, die zwei, wenn ich schon anschaue da. Ne? Genau. Also nicht euch zwei. Okay, nächstes. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, okay, an der Stelle, kurzer Stopp, Petrus ganz mutig, was hat wohl Johannes in dem Augenblick gedacht? Petrus wieder mit seiner großen Klappe, ja, der geht wieder aufs Wasser. Noch ein Gedanken? Wenn das jetzt schief geht, dann stehe ich auch mit unter Blamagenverdacht, genau. Was? Ja, eigentlich hat Petrus recht, ja. Vielleicht auch so, ja. Wir wissen es nicht, ne? Von daher. Was hat wohl der Gelähmte in dem Moment gedacht, als er das gehört hat? Ja. Was? Träum weiter, ja. Ich, genau. Voll durchgeknallt. Vielleicht sogar, wollen Sie vielleicht lustig machen über mich? Ja, weil es sehr steh auf im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh Silber. Ja, er wollte ja Geld, ja, Geld haben wir nicht, aber steh einfach mal auf. Also, wer weiß, was alles da auch innerlich mitgespielt hat. Nächste. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, vorsichtig, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Was könnte der Gelähmte gerufen haben? Kannst du auch gleich selber machen? Genau. Petrus und Johannes, was könnten die in dem Moment vielleicht sogar gesagt haben? Oder gerufen? Oder gebetet? Preis den Herrn, auf jeden Fall. Und dann, nächste. Ja? Ja, warten wir mal ab. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Immerhin hat er Gott gelobt, würde ich mal sagen, schon ein gutes Zeichen. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Also die Leute, seid alle ihr, seid jetzt mal starr vor Staunen hier. Genau. Sie liefen hinauf zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Was hat er wohl das Volk gesagt? Das ist ein Ding, ne, gewesen hier, hey, und wir sind live dabei, Gott auf dieser Welt. Genau, und dann noch die letzte Folie von den Texten her. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Musste jetzt nicht predigen. Ihr Menschen aus Israel, sagte er, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt und wir alle sind Zeugen davon. Und es folgte eine lange Predigt von Petrus damals. Ihr dürft euch wieder setzen, vielen Dank. Mal kurz die Geschichte des Gelähmten. Also, Apostelgeschichte 3. Schritt halten mit dem lebendigen Gott. Die nächste Folie, Michael. Ich habe mir überlegt, wie nenne ich den Punkt? Gott schenkt mir die richtige Einstellung. Ich wollte erst sagen, du brauchst die richtige Einstellung oder habe die richtige Einstellung. Aber dann habe ich gedacht, wie bekomme ich die richtige Einstellung? Indem ich bitte. Ich darf Gott um die richtige Einstellung in der Nachfolge bitten und dann gibt er mir sie. Er schenkt sie mir. Alltag in der Erweckungszeit. Ich stelle dir vor, der Heilige Geist ist ausgegossen. Die Leute kommen zusammen. Tausende sind jetzt plötzlich mit Jesus unterwegs und folgen denen. Die Gemeinde wächst und gründet sich. Und dann ist um 15 Uhr Nachmittag Gebetsstunde. Weiß nicht, was ihr mit Gebetsstunde verbindet. Manche junge Christen sind da völlig abgelöscht. Nach dem Motto, ey, das sind ein paar alte Leute, ist der Staub rieselt von der Decke und bitte bloß nicht zur Gebetsstunde. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man einem Christen antun kann, dass er zu einer Gebetsstunde muss. Und so schauen in der Regel auch die Gebetsstunden auch oder die Kreise auch aus. Und wir sehen hier, diese ersten Christen gingen 3., 6., 9. Stunde war am Tempel Opfer und gleichzeitig Gebetszeit. Und obwohl sie jetzt völlig frei und von Gott neu begeistert waren, hielten sie sich an diese festen Zeiten, Gebetszeiten, die sozusagen die Kirche von damals, wenn man so will, auch gemacht hat. Statt Highlife und Action plötzlich eine, Anführungsstrichen, langweilige Pflichtübung, wo man hingeht zur Gebetsstunde. Nicht ins Schwimmbad und auch nicht woanders hin, sondern zur Gebetsstunde. Und es ist mir einfach wichtig geworden, diese ersten Christen waren nicht irgendwie plötzlich arrogant. Wir haben es jetzt und haben alles über Bord geschmissen, sondern die haben ja sicher mit Gott gelebt. Die haben den Heiligen Geist gefragt und es war dran, diese Pflichtübungen auszuführen. Gott gibt mir die richtige Einstellung und sie haben das durchgehalten. Sie sind da hingegangen. Es war wie Jesus, war üblich in der Synagoge, Paulus und auch diese ersten Christen. Geistliche Verbindlichkeit, eine Verbindlichkeit in meinem Leben, wo ich feste Punkte habe, wo Gott zu mir reden kann, wo ich ihm die Chance gebe und ich auch mit Erwartung hingehe, nicht einfach eine völlig losgelöste Freiheit nach dem Motto, ja, Jesus wird es schon richten, sondern eine geistliche Disziplin im Glauben. Und sie gehen zu zweit, auch das, dachte ich, ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, denn allein wäre einer vielleicht nicht gegangen. Das erlebt man oft, man ist allein, keiner fragt nach einem und dann bleibt man vielleicht auch mal zu Hause und macht vielleicht mal was nicht, was man sonst gemacht hätte. Aber wenn man sich mit jemand verabredet hat, hey komm, wir gehen hin, dann gehen wir auch hin. Es ist eine Hilfe und wir brauchen manchmal solche Hilfen und in Gedächtnis stützen. Stellt euch mal vor, ich frage euch jetzt nochmal was. Was könnten Petrus und Johannes für Gründe vorgebracht haben, nicht zur Gebetsstunde zu gehen um 15 Uhr im Tempel? Was würde euch da einfallen? Genau, ich habe doch den Heiligen Geist, was will ich denn da jetzt noch zur Gebetsstunde? Bin ja immer online mit Gott. Weiter. Denkt einfach an die Gründe, die heute Leute haben, nicht zur Gebetsstunde zu gehen. Bitte? Bequemlichkeit, oh, Sonne scheint, 30 Grad draußen, jetzt auch dahin stiefeln, ne? Beten kann ich auch alleine und zu Hause, ja. Ich habe noch so viel zu tun, ne? Ich muss noch mein Netzwerk pflegen zu Hause, meine Netze pflegen in der Ecke. Gebet hilft ja doch nicht, ja. Jetzt sind wir ja schon eine ganze Zeit, Pfingsten vorbei, wir gehen da immer hin. Ja, nicht immer tut sich was vielleicht, ob das immer hilft. Und wenn, kann ich auch alleine da noch beten. Viele, viele Gründe, ne? Ich habe so viel zu tun. Ja, Seelsorge. Stellt euch vor, ganz viele Leute sind zum Glauben gekommen am Pfingsten. Die mussten ja alle betreut werden. Die mussten überzeugt werden. Die Stories von Jesus, die sie ja erlebt haben, sie waren ja die, die die weitergetragen haben. Also bestimmt hatten die sehr viel zu tun. Und das wäre wahrscheinlich ein besserer Grund gewesen als heute oft, wenn jemand sagt, ich habe so viel zu tun. Ich kann nicht zur Gebetsstunde kommen. Kann auch zu Hause beten, bringt eh nichts. Genau das ist mir auch eingefallen. Ich muss nur mal eben kurz die Welt retten, 148 Mails checken, wie es Tim Bensko singt. jeder auch im vollzeitlichen Dienst weiß, dass man meistens viel zu tun hat, außer zur Gebetsstunde zu gehen und so eine Disziplin fest durchzuhalten. Dann gehen sie aber doch. Was könnten sie überzeugt haben, da doch zur Gebetsstunde zu gehen? Was haben sie sich dann vielleicht doch überlegt? Genau, wir haben es doch schon so oft erlebt, dass wir gebetet haben und dann hat die Erde gebebt und es ist was geschehen tatsächlich, Gebetserhörungen, Wunder, wie Jens vorhin gesagt hat, persönliche oder auch nach außen hin größere. Die Kraft des Gebetes in der Gemeinschaft, da können wir Apostelgeschichte heute Nachmittag im Schwimmbad oder wo auch immer lesen, diese ersten Gemeindegebete, was da alles auch passiert ist, ja, in der Gemeinschaft gerade, wo sie gebetet haben. Jesus hat ja gesagt, wo zwei oder drei, deutet auch darauf hin, ich kann es alleine machen, ja, und mach's auch hoffentlich, aber es ist ein besonderer Segen, mit anderen zusammen zu beten, auch als Gemeinde. Genau, vielleicht auch manchmal einfach nur Gehorsam. Vielleicht gibt es manchmal Phasen, wo du keinen Bock hast, würden die jungen Leute sagen, wo du sagst, ach, warum soll ich jetzt gehen? Aber Jesus hat es doch gesagt. Ja, betet alle Zeit, das Gebet ist ein großes Thema, fangen wir jetzt gar nicht an. Aber es ist eine Verheißung drin, es ist etwas, wo Gott sich wünscht, dass wir ihn suchen als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und dann kann man auch mal gehorchen, ohne ein super Feeling zu haben, ohne dass die Lobpreisband die Hälfte der Zeit spielt oder ich denke, ja, das wird bestimmt ganz toll. Oft auch zu einer trockenen Gebetsstunde, wo der Staub von der Decke rieselt. Und ich bin schon in vielen Gemeinden auch unterwegs gewesen in meinem Leben. Und oft ist es dann so, ja? Die Gewohnheit. Geistliche Disziplin, verbindliche Routine. Die hilft einem, dass ich nicht immer neu überlegen muss, mache ich es jetzt oder nicht. Verbindliche Routinen einüben. Genau, und sie haben das natürlich als Juden gewusst in diesen Zeiten und sie haben daran festzuhalten, verbindliches Leben mit Jesus und ich bin dabei. Gerade weil ich seinen Geist habe und gerade weil mich Jesus freigemacht hat, darf ich das umsetzen. Das ist mir wichtig geworden und ich glaube auch heute in unseren Gemeinden, Gemeinschaften ein Punkt, wo wir ganz neu bekennen müssen, dass wir das nicht machen. Im Wesentlichen, muss jeder selber wissen. Auf jeden Fall, wenn ich drauf schaue, ist es so. In Geroldsgrün ist es so. Weiß nicht, ob es im Sängewald vielleicht ganz anders ist, weiß man nicht. Back to the roots. Und ich könnte mich fragen, wie schaut es in meinem Leben aus? Wie kann ich verbindliche Routinen entwickeln? Vielleicht auch nachher beim Essen könnt ihr euch austauschen. Wie schaut es bei euch aus? Was macht ihr regelmäßig, wie Zähne putzen und überlegt nicht jeden Tag, mache ich's oder mache ich nicht, sondern das gehört einfach in eurem Leben dazu und vielleicht, wenn ihr rückblickt, seht ihr, da hat uns Gott wachsen lassen, einfach in dieser Routine auch in der Ecke, die ich gemacht habe. Routine ist nicht immer schlecht, sondern es ist ein Ausdruck meines Gehorsams Gott gegenüber. Und ich glaube, da haben wir uns weit davon entfernt in einer generellen Christenheit im Westen, auch in einer Lobpreis-Anbetungskultur, wo man viele Lieder singt und sonstiges, aber zu Hause in der Regel kaum eine geistliche Verbindlichkeit da ist beim Einzelnen. Wer liest Bibel? Wer lernt Verse auswendig? Ja, ich stelle mich da voll mit runter. Man kommt ganz leicht in dieses Fahrwasser hinein, dass man sagt, ach, es geht doch auch so. Kann alles allein machen und der Geist wird mir schon leiden. Ich glaube, hier an der Geschichte ist mir das ganz neu auch deutlich geworden, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Und ich frage mich heute, wo kann ich zurückkommen zu dem, wo ich vielleicht mal war, wo ich neu zum Glauben gekommen bin und wo mir das wichtig war, Jesus zu begegnen, wo ich etwas angefangen habe in meinem Leben, eine gewisse Routine angefangen habe, weil ich das wollte, weil ich Jesus gesucht habe. Und ist mir da was vielleicht verloren gegangen über die Jahre? Ja, Dorothea? Genau. Genau. Gerhard kommt auch noch rein. Sehr schön. Sehr willkommen. Der Lieferant vom Schwiegervater zum Bus. Genau. Wir sind mittendrin, Gerhard, in der ersten Zeit der ersten Christen. Und Dorothea hat gerade gesagt, wenn ich das aus Liebe zu Jesus mache, und das ist wichtig, glaube ich, bei dieser geistlichen Verbindlichkeit meine ich jetzt nicht was Stures, ich komme nachher noch drauf, sondern ich will ja Jesus begegnen. Und deswegen ordne ich meinen Alltag so, dass Möglichkeiten da sind, Chancen für Jesus da sind, mir auch zu begegnen. Und das ist mir ganz neu wichtig geworden und möchte euch bitten, mal persönlich danach zu denken. Was hat sich da bei mir vielleicht eingeschliffen über die Jahre? Was hat sich vielleicht auch ausgeschlichen? Was habe ich mal gemacht und was ist jetzt nicht mehr da? Aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch unbewusst. Ich habe vorhin gesagt, diese Nachfolge, vielleicht stehe ich alleine da, Jesus ist schon weitergegangen und ich hänge an irgendeinem Punkt und komme nicht weiter und wundere mich, dass ich nichts Lebendiges mehr auch von Jesus höre. Also wir brauchen auch nach Pfingsten, wir leben in der Kraft der Auferstehung, wir brauchen verbindliche geistliche Routinen, feste Gewohnheiten in der Nachfolge Jesu. Und wenn wir am Anfang von Wundern gesprochen haben, ist mir auch die Frage, ob wir oft vielleicht relativ wenig im Vergleich zu den ersten Christen erleben, weil wir das nicht mehr haben. Weil wir die Erwartung auch in diesen geistlichen Disziplinen nicht mehr haben, dass Gott da drin sich offenbart und handelt. Und das ist die Gefahr natürlich, eine Routine ohne Erwartung, dass man sein Blättchen liest und dann weitergeht zum Alltag. Keine Zeit hat, keine Erwartung hat, nicht betet um Reden des Heiligen Geistes. Wie gesagt, ich persönlich, aber auch euch möchte ich das ans Herz legen, vielleicht heute an der Stelle dann nochmal nachzudenken. Einfach weil Petrus und Johannes um 15 Uhr zum Gebet in den Tempel gegangen sind. Denkt an die beiden hier, dann habt ihr ein plastisches Beispiel vor Augen. Die sind gegangen. Ich möchte das auch wieder anfangen. Jesus, hilf mir. Und dann erlebe ich diesen lebendigen Gott. Schritt halten mit dem lebendigen Gott, der weitergeht und der mich einfach immer wieder neu ansprechen will. Und dann diese richtige Einstellung, nochmal kurz zurück, diese richtige Einstellung darum bitten. Wenn ich merke, irgendwie ist mir das alles egal geworden, ich habe mich davon entfernt, bitte doch einfach Gott, schenk mir wieder die richtige Einstellung. Ich möchte Zeiten ganz bewusst einüben, wo du zu mir reden kannst. Weil wir heute in einer Zeit leben, wo wesentlich umtriebiger ist als damals im ersten Jahrhundert. Was wir heute an Informationen aufnehmen, an Sachen haben, es ist unglaublich. Wir brauchen eine verbindliche Routine, sonst werden wir völlig losgelöst von allem Möglichen und stehen plötzlich alleine in der Nachfolge da und der Jesus ist inzwischen weg. Und das ist ein Schaden, nicht nur für mich, sondern auch für die Gemeinschaft. Bei der Bundeswehr, wenn da alle im Gleichschritt laufen und einer aus dem Tritt kommt, weil er Schmetterlinge anschaut oder sonst irgendwas, dann latscht der entweder den anderen drauf, aber es ist nicht nur sein Problem. Plötzlich ist die ganze Gruppe durcheinander. Und das, glaube ich, ist im Geistlichen auch ganz genau so. Mein Fehlverhalten kann ganz leicht auch dazu führen, dass andere auch Schaden leiden. Okay, dann, das ist der Kerngedanke von heute Morgen. Und dann, wenn das so ist, mit der richtigen Einstellung, werde ich das entdecken, Gott schenkt mir seine Perspektive für die Menschen um mich herum. Ich werde es erleben, dass plötzlich ich wieder nicht einfach so durch den Alltag trotte, sondern Menschen wieder anders wahrnehme. Interessant, auf der Herfahrt mit Dorothea haben wir uns besprochen, ihr könnt sie nachher selber fragen, die haben ganz viele zu erzählen, die beiden, dass sie in der Gemeinde sehr oft bei ihnen, also nicht nur Begrüßungsdienst oder auch nicht nur beim Gebet vorm Gottesdienst, sondern oft so dazwischen ist und sich da zeigen lässt von Gott, wo ist vielleicht jetzt irgendeiner, der ein Wort braucht oder einen Gruß oder ein Ding und einfach wachsam dabei ist. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, ihr betet und dann ist plötzlich eine andere Perspektive da und ich nehme Menschen anders wahr. Nicht nur, dass der da sitzt, sondern ich schaue vielleicht, was könnte der gebrauchen. Und in diesen Versen 2 und 3 schwenkt sozusagen die Kamera um auf diesen einzelnen Menschen, den Gelähmten, der hier vorne war und den haben wir in Deutschland, genauso wie jetzt in Gaza, in Israel, im Iran oder sonst, einzelne Menschen, die Gott brauchen, die Erfahrung des lebendigen Gottes brauchen. Was dachte er, wie lebte er? Wir haben vorhin schon gesagt, der Mensch war tatsächlich über 40 Jahre lang, das heißt von Geburt an gelähmt. Im nächsten Kapitel wird das sozusagen als Zeugnis erzählt. Es ist nicht möglich, dass ein Mensch, der schon über 40 Jahre lang jetzt gelähmt war, dass der jetzt geheilt wird. Hier steht nichts von 40 Jahren, aber im nächsten Kapitel lesen wir das. Und dieser Mensch, würde ich mal sagen, war lahm in seinem Leben, war angewiesen auf Sozialhilfe, angewiesen auf die Träger, die ihn jeden Tag zum Tempel gebracht haben. Und ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, was das für einen Menschen bedeutet, ständig angewiesen zu sein auf die Hilfe anderer. Wer schon mal eine Zeit lang einen Gips oder irgendwas hatte, der weiß, wie ärgerlich das ist, schon mal am Rücken zu kratzen oder irgendwas, braucht man jemand anders. Es ist auch eine gewisse Demütigung für so einen Menschen. Und ich weiß nicht, wie der 40 Jahre lang, nach 40 Jahren tatsächlich innerlich, was da in ihm vorgegangen ist. Also der hat bestimmt gedacht, ich bin nichts wert, ach, ich bin den anderen nur eine Last immer, warum ich? Vielleicht hat er sich auch in sein Schicksal ergeben, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, der Lahme ist für mich so ein Bild für einen Menschen ohne Gott, ohne eine Beziehung zu Gott. Er war ja geistig voll da, er hat gesehen, was die anderen konnten. Die konnten laufen und der Mensch ist natürlich auch zum Laufen bestimmt, aber er konnte das nicht. Und so sehen Menschen ohne Gott, vielleicht auch Christen, und denken, die haben's oder die haben etwas, was ich nicht habe. Lahm ist für mich wie so ein Synonym, wie seine Bestimmung verfehlt zu haben. Da sitzt er da, es läuft nichts in der Beziehung zu Gott. Und dann haben wir Jesus in der nächsten Folie, der von sich gesagt hat, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, der Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus möchte den Gefangenen frei machen. Und der Lahme ist für mich so ein Bild, er wird hier körperlich geheilt, aber wie viele Menschen sind lahm in ihrer Beziehung zu Gott, weil da nichts mehr läuft in ihrer Beziehung zu Gott und warten auf Heilung und schauen wie so durch Gitterstäbe auf Menschen, die offensichtlich frei sind, die Jesus haben. Auf uns, könnte man sagen. Auf uns, die wir sagen, ja, wir haben ja die Freiheit durch Jesus. Wir haben ja das ewige Leben. Und so bringt Gott uns auch heute mit Menschen in Berührung, die Freiheit brauchen, die eine Berührung durch uns brauchen. Nicht, weil es wir hätten, sondern weil Gott durch uns zu diesen Menschen gehen will. Gott will durch Jesus Befreiung schenken. Das ist geschehen. Und wenn wir mit ihm Schritt halten, wenn ich mit Jesus auch heute im Gleichschritt bin, dicht bei ihm wie der kleine Elefant hinter der Mutter, dann wird er mich zu Menschen führen, die Befreiung brauchen. Gottes Sicht der Szene, glaube ich, in dem Moment, wenn er an die schöne Pforte schaut, ist ein Gefangener, ein Verlorener, eine Finsternis begegnet dem Licht an dieser Stelle. Und Gott möchte, dass die Lichtleute sich jetzt zu dem, der in der Finsternis ist, begeben, nicht einfach vorbeilaufen, nicht einfach abspeisen mit einem Cent, sondern sich jetzt engagieren, nicht nur Almosen gehen. Und er hat gebeten um Geld. Und manchmal habe ich den Eindruck, die Leute heute wissen gar nicht, was sie eigentlich brauchen. Die beten vielleicht nicht, ach, kannst du mir erklären, wie ich ewiges Leben bekomme? Die haben irgendwelche anderen Bedürfnisse, vielleicht Sehnsucht nach Beziehung, Sehnsucht nach Heimat, vielleicht sind sie einsam. Und Gott schickt uns zu solchen Leuten, um das erstmal wahrzunehmen, was ihre aktuellen Bedürfnisse sind. Und ich darf ihnen etwas geben und sie dadurch letztlich in die Freiheit führen. Auch da möchte Gott mich gebrauchen, weil er durch uns heute, Jesus ist sichtbar nicht mehr da, aber wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gebraucht er uns für solche Menschen auch heute. Sie wollen manchmal etwas vom Leben haben. Jetzt gibt es so viele Feste jedes Wochenende ohne Ende. Etwas mal vom Leben haben. Aber wir sind hier, die sagen, wir haben das Leben. Und so lasst euch von Gott gebrauchen, mit der richtigen Einstellung, verbindliche Zeit mit Gott, damit er zu euch reden kann und euch seine Perspektive für solche Menschen in eurer Umgebung schenken kann. Vielleicht sind die in der Verwandtschaft, vielleicht in der eigenen Familie, vielleicht in Schwarzenbach, vielleicht in Naila, vielleicht in dieser Welt, weltweit unterwegs. Und dann im nächsten Klick, Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Jetzt merken sie, es ist Gottes Zeit. Und ich glaube, das ist das, was Dorothea vorhin im Auto gesagt hat. Wir beten vielleicht schon länger für einen Menschen, wir sind vielleicht mit ihm unterwegs und nicht immer ist es die Zeit, ihm etwas zu sagen. Gestern haben wir mit dem Schwiegervater gesagt, im Schwimmbad, da hat er mal irgendwas von Gott gesagt und dann hat der andere gleich angefangen zu schimpfen. Kann man sagen, wahrscheinlich war das nicht die Zeit, wo er offen war, um weiter von Gott zu erzählen. Aber wenn du mit Jesus im Gleichschritt bist und lebst, und erwartest, dass er auch am Morgen zu dir redet und du erkennst an bestimmten Punkten, vielleicht sind die 100 Mal an dem vorbeigelaufen an der schönen Pforte und haben ihnen entweder was gegeben oder es war nicht der Punkt, aber an bestimmten Punkten ist es dann dran. Und da brauche ich so eine geistliche Wachheit, die mir geschenkt wird durch die richtige Einstellung, weil ich regelmäßig mit diesem Jesus unterwegs bin. Das ist das, was ich von der Geschichte sehe. Es ist jetzt Gottes Zeit und sie haben sicherlich Mitleid mit dem. Wenn ich an Kirgisien denke, wenn du da oft Leute auf der Straße liegen hast, sehen, ja, da kriegst du Mitleid, wenn du heute in Großstädten unterwegs sein, die Obdachlosen oder Drogenabhängigen siehst. Du kriegst an sich Mitleid. Sie haben Augen für die Not dieses Menschen. Aber dahinter dürfen sie dann auch die eigentliche Not sehen. Und das ist das, was der Gottes Geist dem Petrus jetzt schenkt. Nicht nur Geld. Ja, wir hätten ihnen auch Geld geben können, wäre er vielleicht zufrieden gewesen, es wäre wieder ein Tag vergangen. Aber Gott schenkt mir einen Blick hinter die Kulissen. Gott schenkt mir seine Perspektive für Menschen, dass ich plötzlich wie durch diese Brille rechts klar sehe, was ist eigentlich sein Problem. Der redet vielleicht die ganze Zeit von irgendwas und Gottes Geist macht mir an der Stelle klar, das ist eigentlich dein Problem. Und dann kannst du dann auch mutig einen Satz sagen, den würde man vielleicht sonst nicht immer so raushauen und denken, oh, ob das jetzt was wird. Aber an der Stelle, wenn ich von Gott die Gewissheit habe, dann passt das. Gott schenkt mir seine Perspektive und sie sehen ihn jetzt, wie Gott ihn sieht. Vielleicht haben sie sich in diesen Phasen oft auch in der Apostelgeschichte an Jesus erinnert, wie sie oft mit ihm unterwegs waren, in der Nachfolge hinterhergelaufen und plötzlich blieb Jesus stehen. Und sie sind nicht aufgelaufen, sondern sie haben gemerkt, jetzt bleibt Jesus stehen, sind auch stehen geblieben und haben gesehen, dass Jesus aus der Masse heraus einen Menschen angesprochen hat. Der hat ihn gesehen, für den ist jetzt die Zeit. Und das dürfen wir lernen, ihr Lieben. Das dürfen wir lernen, nicht einfach so durch unser Christsein mitzulaufen, sondern okay, Jesus hat oft nur den Einzelnen gesehen. Die Zahlen sind ihm gar nicht so wichtig, dass da Tausende oder Hunderte waren, sondern einer und hat ihn angesprochen, hat ihn rausgeholt, hat ihn geheilt, hat ihn zu sich von der Finsternis ins Licht gebracht. Das ist ihnen vielleicht deutlich geworden. Sie werden bereit, nochmal zurück, Gott, bereit, sich persönlich zu engagieren. Und wie oft geht es mir so und vielleicht wie oft geht es euch so, dass plötzlich ein Anruf kommt, plötzlich die Türklingel ist und einer steht da und sagt, hallo. Und ich ratter. Entweder, ey, tut mir leid, leider keine Zeit jetzt, oder? Warum steht er jetzt da? Warum ruft er jetzt an? Habe ich wirklich keine Zeit? So versuchen, ein Stoßgebet zu Gott. Ist es jetzt eine vorbereitete Situation? Kann ich mir jetzt die Zeit nehmen? Oder muss ich mein Programm durchziehen? Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht es öfter so. Und ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, da wo ich mich drauf eingelassen habe, es war wunderbar. Jetzt auch, ich war bei so einem Jugendcamp jetzt in der Woche. Ich denke, setzt du dich jetzt zu dem einen hin oder nicht? Oder isst du schnell und dann kannst du dein Zeugs wieder machen. Mich hingesetzt, hat sich rausgestellt, er hat ganz große Schwierigkeiten, so in höherer Behinderung und hat mir ganz kompliziert erklärt. Und wir hatten den ganzen Tag immer wieder Begegnung miteinander und hat sich so gefreut, dass er das mal erzählen konnte oder so in der Ecke. Und ich habe gemerkt, ja, mir hat die Zeit gar nicht gefehlt, die ich mir genommen habe an der Stelle. Und so glaube ich, wir können hier lernen, wenn ich mit Jesus Schritt für Schritt gehe und er mir deutlich macht, jetzt ist ein Mensch dran, das hat jetzt Priorität. Das hat an der Stelle Priorität. Und ich glaube, nicht immer vielleicht, nicht immer, aber Gottes Geist kann mir das deutlich machen. Und ich glaube, er könnte mir das noch viel öfter deutlicher machen, wo ich meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, wo ich mich engagieren kann, als ich das in der Regel mache. Kann auch wieder jeder für sich selber sagen, vielleicht Beispiele auch noch aus seinem Leben bringen. Verbindliche geistliche Disziplin und Flexibilität. Es könnte auch sein, Mensch, ich lese gerade mein Neukirchner Kalenderblatt, tut mir leid, jetzt habe ich gar keine Zeit, mich um dich zu kümmern und deine Anliegen zuzuhören. Was würde wohl der andere denken, wenn er so eine Stimme hören würde? Die Christen sind doch, bleiben mir jetzt gestohlen oder so in der Ecke. Das meine ich also nicht mit verbindliche geistliche Disziplin, dass ich den anderen links liegen lasse, weil ich muss ja jetzt meine Bibel lesen. Ich muss ja jetzt eine ERF-Stunde hören oder sonst was, sondern es führt dazu, dass ich Gottes Perspektive habe und flexibel bin, mich von Gott gebrauchen zu lassen. Probier das mal aus. Ich bin ganz sicher, dass das ist. Okay, du wolltest schon weiterklicken, dann klick mal weiter. Gott befähigt zum Handeln. Und es ist wirklich so, manchmal denke ich ja, was kann ich jetzt machen? Ich habe eigentlich auch keinen Trost, keine Hilfe für eine Situation. Vielleicht ist da einer gestorben. Was soll ich jetzt machen? Wir sehen, du brauchst gar nicht deine Ideen haben. Gott befähigt zum Handeln. Sieh uns an, sagt Petrus. Wahrscheinlich hat der Lahme gar nicht hochgeschaut, so Almosen, Almosen irgendwie und am Boden geschaut. Vielleicht hat er sich gar nicht getraut, den Leuten in die Augen zu schauen. Sie wollten sich persönlich engagieren. Und jetzt sagt er Gott, die Situation ist vorbereitet. Er schaut ihn erwartungsvoll an. Was lesen andere Menschen in meinen Augen, wenn sie mir in die Augen schauen? Schaut mal überhaupt jemand in die Augen heute noch? Manchmal schwierige Frage. Er schaut ihnen in die Augen. Er erwartet was von Petrus und Johannes. Und manchmal ist es so, wenn die Leute merken, ich schaue woanders hin oder sonst was, dann geht's gar nicht weiter. Dann sagen sie auch kein weiteres Anliegen, weil sie schon in meinen Augen sehen, der hat jetzt keine Zeit. Ich bin in dem Moment nicht interessant für den. Und dann werden sie auch nichts erzählen. Aber die Bereitschaft, sich zu engagieren, ihn anzuschauen, ist der Schlüssel vielleicht zu den tieferen Problemen, die ein Mensch dann haben kann. Und ich kann da mich drauf einlassen und es macht die Tür zum Herzen des anderen auf. Wir hatten letztes Wochenende bei uns WEG Missionstreffen in Eppstein, unsere Zentrale, und ich habe so ein Seminar moderiert, wo vor allem in drei Hilfsprojekte in Afrika sich vorgestellt haben. Und die haben immer gesagt, diese medizinische Hilfe oder was wir anbieten, das ist immer ein Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Und dann können wir in die Familien rein, dann können wir weitererzählen. Aber die Leute müssen erst mal sehen, wir nehmen sie ernst, wir engagieren uns, wir gehen auch den Weg mit oder wir fahren sie mit dem Auto ins Krankenhaus, was eine große Zeitinvestition oft ist. Und wir Christen haben so wenig Zeit, weil wir so beschäftigt sind mit vielen anderen Sachen. Aber das ist der Schlüssel dazu. Und Petrus und Johannes erleben das. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, wo du dir heute vornehmen kannst oder mal drüber nachdenken kannst. Schritt halten mit dem lebendigen Gott. Wo sind solche Punkte? Ein WhatsApp, ein Anruf, der ein Schlüssel zu den anderen ist. Wo der andere merkt, Mensch, der hat ja Interesse an mir. Ich bin dem nicht egal. Deswegen auch Trauerkarten oder wie auch immer auf den Dörfern, die haben schon ihren Sinn, auf wahrzunehmen, da ist mir das nicht egal, was dem anderen gerade passiert. Und ich engagiere mich, auch wenn es mir Zeit kostet. Das ist wirklich so. Und dann in der nächsten Folie, dann ist es eben so, Gott befähigt zum Handeln. Und Petrus weiß das. Ich habe weder Silber noch Gold. Ich kann dir vielleicht ein paar Cent geben, das würde dir wirklich nicht entscheidend helfen in deinem Leben. Es hilft mir vielleicht ein schlechtes Gewissen, gerade mal kurz ein bisschen zu vergessen. Aber was ich habe, gebe ich dir, sagt er. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und diese Aussage, was ich habe, gebe ich dir, die ist mir so hängen geblieben. Was habe ich denn in Jesus? Oft denke ich, wie kann ich dem anderen helfen? Da fällt mir nichts Gescheites ein, dann lasse ich es gehen. Warum denke ich nicht, Jesus, was hast du mir alles geschenkt? Davon will ich was dem anderen geben. Ich selber habe jetzt nicht die Lösung. Und das kennt bestimmt alle Situationen, wo man diskutiert, vielleicht auch im Hauskreis, und man sagt, schwierige Kiste, weiß ich jetzt auch nicht. Aber was haben wir denn in Jesus, was wir geben können? Ich nichts, er alles. Jesus wird hier so als reale Person dargestellt im Gespräch. Nicht nur, da schauen wir mal, vielleicht kann der der Gemeinde helfen oder wir werden schon einen Weg finden, sondern direkt von Jesus sprechen. Das macht Petrus hier im Namen von Jesus, von Christus von Nazareth. Was habe ich durch Jesus? Habe ich Jesus? Habe ich seine Fülle? Es gibt eine kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob die wahr ist, ich habe sie nur gelesen, im Zusammenhang der Vorbereitung, da sagt Papst Pius irgendwann mal zu Thomas von Aquin, so 10. bis 11. Jahrhundert, glaube ich, in den Dreh rum. Da sagt er, schau her, Thomas, und zeigt auf die Schätze und den Prunk von der damaligen Kirche. Und er sagt, schau her, wir müssen jetzt nicht mehr länger sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Und zeigt dem Thomas von Aquin, was er alles die Kirche angehäuft hat an Schätzen und allem Möglichen. Und der Thomas von Aquin soll gesagt haben, aber leider können wir auch nicht mehr sagen, im Namen von Jesus, von Christus, von Nazareth, steh auf und wandle. Also es hat sich die Schwerpunkt verschoben, viel nach außen, aber wenig geistliche Kraft. Und in der nächsten Folie ist dieses Lied, habe ich einfach mal den Text, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, ein älteres Lied. Was habe ich denn in Jesus? Und ich kann mich fragen, habe ich das? Und das kann ich den anderen weitergeben. In ihm ist alles, was ich brauche. In ihm ist alles, was ich brauche. Da ist es seine Fülle für meine Lehre, seine Freude für meine Traurigkeit, seine Wahrheit für meine Lüge, sein Licht für meine Dunkelheit, seine Liebe für meine Kälte, sein Friede für meine Ängstlichkeit, seine Stärke für meine Schwachheit, seine Sanftmut für meine Rebellion, seine Treue für mein Versagen und sein Leben für meinen ewigen Tod. In Jesus haben wir das, und das können wir heute einem Menschen geben, die lahm sind, mindestens in ihrer Beziehung zu Gott, vielleicht auch körperlich lahm. Und wir dürfen das weitergeben, was wir von Jesus haben, im Namen Jesus von Nazareth. Und dann nächste Folie, das geht jetzt kürzer, er nahm ihn an der rechten Hand. Er hilft ihn körperlich. Wie oft tut es einem Menschen gut, auch einfach mal an der Hand genommen zu werden, umarmt zu werden. Und wir sehen eine Geschichte, ein Mensch findet durch mich zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Wir gehen mal davon aus, weil die Frage kam, dass er so überwältigt war, dass er sich zur Gemeinde hielt, dass es eine Lebensveränderung bei ihm gab, dass er zum Glauben gekommen ist. Er hält sich auf jeden Fall zu Petrus und Johannes. Erst lässt sich der Lahme vom anderen zum Betteln bringen und dann bringt er die ihn hingetragen haben, zu Jesus. Was für eine Veränderung in dem Leben von diesen Lahmen. Er lernt neu zu laufen, die Knöchel werden fest. Und ich glaube, es ist auch so eine geistliche Sicht darauf, er lernt jetzt mit Jesus sein Leben ganz neu zu gestalten. Er hält sich zu Petrus und Johannes, er geht umher. Neue Schritte führen auf neue Wege in den Tempel, in die Gemeinde. Vorher musste er als Kranker und Lahmer draußen bleiben, durfte gar nicht nahe an die Gemeinschaft Gottes hin. Jetzt ist er bei Gott, hat sein Leben neu gefunden. Warum? Weil Petrus und Johannes nicht ins Schwimmbad, sondern zur Gebetsstunde gingen. Weil sie geistliche Disziplin hatten, weil sie offen waren, auf Gott zu hören. Was ist das für ein Geschenk, wenn durch euch ein Mensch zu Jesus findet, weil ihr das genauso übt und sagt, Herr, schenk mir die richtige Einstellung wieder. Vergib mir, wo ich mich einfach entfernt habe, wo du weit weg bist in meiner Nachfolge, wo ich dich gar nicht mehr höre, wo ich mein eigenes Christsein lebe. Lass mich doch zurück zu dir wiederkommen. Und dann im nächsten Punkt, Gott gibt mir dann die Gelegenheiten. Wenn wir das weiterlesen, Kapitel 3, ist es so, dass der alte Bekanntenkreis ist entsetzt und neugierig und der Lahme nutzt die Chance. Und er war in dem Fall, hat er nicht gepredigt, sondern das Einzige, wodurch er andere Menschen in die Nähe der Botschaft Gottes, in die Nähe von Petrus und Johannes gebracht hat, ist, dass er als Geheilter sich selber dazu gehalten hat. Wenn du dich zur Gemeinschaft hältst, werden andere Leute auch aufmerksam daraus. Und jetzt schenkt Gott die Gelegenheit, nach dieser Heilung auch die Botschaft zu bringen. Und das ist eine knallharte Botschaft, die wir weiterlesen in Kapitel 3. Wir haben es nur angefangen. In Kapitel 3 ist ein Drittel des Textes, geht es um die Heilung. Und zwei Drittel geht es um die Botschaft. Und ich glaube, das hat uns auch was zu sagen, worum es am Ende eigentlich geht. Und wenn wir weiterlesen in Kapitel 4, heißt es, Schritt halten mit dem lebendigen Gott. Sich von Jesus führen lassen, in seiner Nachfolge eng an ihm bleiben, wird wahrscheinlich auch zu Problemen führen. Das sehen wir in Kapitel 4. Da gibt es einigen Leuten, die das nicht gefällt. Das könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Vielleicht ist das manchmal ein Grund, dass ich nicht Schritt halte mit Gott, dass ich zurückbleibe, weil ich befürchte, wenn ich mich zu sehr an Jesus halte, geht es mir vielleicht auch wie ihm. Gibt es vielleicht mehrere Probleme. Werde ich vielleicht auch gefangen und vor den Hohen Rat gestellt und muss mich dann äußern. Lieber nicht zu extrem leben. Lieber christlich sozialverträglich leben. Lieber ein bisschen nett und distanziert sein. Nicht die Diakonie, nicht die Heilung hat den Widerstand erzeugt, sondern die Botschaft. Die Botschaft von Jesus, der geheilt hat. Und hätten sie das nicht gemacht, hätten wir keine so schönen Verse wie in Kapitel 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen Heil in dieser Welt als in dem Namen Jesus Christus. Oder wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und wir lesen, die Gemeinde wächst auf ungefähr 5000 Leute durch diese Geschichte. Weil Petrus und Johannes um 3 nachmittags zur Gebetsstunde gingen. Nochmal, das war der Anlass, dass Jesus gesagt hat, ihr seid so nah, Schritt halten, ihr seid nah bei mir. Euch zeige ich jetzt meine Perspektive. Euch zeige ich jetzt, wenn ihr euch engagiert, habt ihr den Schlüssel zu den Herzen dieses Menschen und ich gebe euch auch meine Kraft. Ihr könnt ja nichts tun, aber durch meine Kraft kann der Mensch geheilt werden. Und dann öffne ich euch auch eine Möglichkeit, von dem zu sprechen, worum es eigentlich geht. Von der Botschaft, einer Erlösung, einer Befreiung und auch Buße. Die sagen ihnen ja knallhart, ihr habt den umgebracht, ihr müsst weitergehen. So ähnlich wie die Apostelgeschichte 2 predigt. Es gab viele lange Predigten in der Zeit der Apostelgeschichte. Auch das ist interessant. Ich möchte mal zusammenfassen, zum Schluss noch, willst du den lebendigen Gott wieder live erleben? Willst du Schritt halten mit dem lebendigen Gott? Das ist die Grundsatzfrage. Wenn du das willst, geh um 3 zur Gebetsstunde. Nee. Überleg mal, wo sind Punkte in deinem Leben, in deinem Alltag, die dich ganz bewusst auf Jesus ausrichten, im Verhältnis zu den tausenden anderen Sachen, die dich wegbringen von Jesus, die dich sozusagen beschäftigt halten, sage ich mal. Beschäftigt halten wirklich in deinem Christsein auch. Wo sind diese geistlichen Routinen? Das gehört dazu. Und da möchte ich einfach mich selber auch nochmal neu an der Nase packen, an der eigenen. So schnell geschieht das, dass man im Alltagstrubel christliche Sachen macht, aber eigentlich nicht mehr offen ist, auf Gott zu hören und diese Routine nicht mehr einübt. Als Einzelner, als Ehepaar, vielleicht auch als Familie kann ich das machen. Und dann schenkt ihr mir die Perspektive. Und ich glaube, wenn ich regelmäßig Gemeinschaft mit Gott habe und verbindlich mit ihm lebe, bringt er mich an vorbereitete Plätze. Und ich werde das immer wieder erleben, wo er mich gebraucht. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich einfach mit ihm unterwegs bin. Und ich werde entdecken, jetzt ist vielleicht nicht dran, mit dem zu reden über Jesus. Vielleicht passt es gerade nicht, aber jetzt ist es dran. Und jetzt braucht er vielleicht mal ein Trostwort. Und wie schön ist das, wenn ich das erlebe in meinem Alltag, dass Jesus mich gebraucht und Jesus durch mich reden kann. Jesus meine Ohren gebraucht, dass ich jemand zuhören kann. Meinen Mund, meine Hand vielleicht, um jemand aufzurichten und zu helfen. Das sind Dinge, die wir als Christen ein unglaubliches Vorrecht haben, live mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Er zeigt uns konkrete Nöte und Personen. Ja, wir können die Welt nicht retten. Ja, wenn wir Nachrichten schauen, werden wir oft überwältigt. Aber vielleicht sitzt da irgendwo ein Einzelner an der schönen Pforte oder an der nicht so schönen Pforte und du begegnest ihn und darfst ein Helfer für ihn sein. Und dann tut er auch Wunder, ob die immer so deklariert werden von anderen, hat Jens vorhin gesagt, weiß man nicht, aber manchmal merkt man es in seinem Herzen persönlich. Hier ist ein Wunder, dass das jetzt dieses Gespräch so möglich war, hätte ich mir nie vorstellen können, mit dem Menschen mal so zu sprechen. Oder auch, dass eine Krankheit geheilt wird. Wir haben vorhin gebetet um Heilung bei Werner, meinem Kollegen. Halte ich Schritt mit dem lebendigen Gott. Und deswegen kurz zum Schluss, vielleicht kannst du das nochmal eingeblendet lassen, vielleicht einfach eine Frage, nehmt euch 30 Sekunden mal Zeit, ich lese es mal vor und dann kann jeder vielleicht in der Stille für sich nochmal beten. Wo möchte ich in meiner Beziehung mit Jesus wieder konsequenter werden und geistliche Verbindlichkeit einüben? Gibt es einen konkreten Schritt? Will ich mir etwas Bestimmtes vornehmen, wo ich merke, das hat mir früher geholfen, das habe ich irgendwo, ist es mir ausgeschlichen aus meinem Leben? Erwarte ich dabei, wenn ich vielleicht Bibel lese oder ein Bibelstudium mache, wirklich, dass Jesus zu mir konkret in meine Fragen des Alltags reinredet? Was habe ich in Jesus? Dieses Lied, in ihm ist alles, was ich brauche, dass ich anderen weitergeben kann. Da ging es um Frieden, um Freude in meinem Leben. Wo merke ich schon lange, dass ich mich persönlich engagieren muss, aber bin zu bequem, zu beschäftigt oder zu ängstlich? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal gehen einem bestimmte Personen länger durch den Kopf. Man überlegt, müsste ich nicht mal vorbei, sollte ich nicht mal, man weiß nicht, Schwiegervater jetzt bei uns aus dem Hauskreis ist es gerade letzte Nacht einer gestorben, der war immer überhaupt nie offen. Wir haben oft für ihn gebetet, ich kenne ihn gar nicht persönlich oder so, jetzt ist er weg. Es gibt dann irgendwann mal auch ein Ende und ich möchte Mut machen, wenn du irgendwie so einen Menschen hast, der dir nicht aus dem Herzen oder aus dem Kopf geht, frag nochmal Gott, wann wirklich vielleicht dran ist und was dran ist in dem Moment. Nehmt euch ein paar Sekunden nochmal Zeit und ich bete dann und dann singen wir vielleicht noch ein Lied. Jesus, wir kommen heute zu dir und bitte dich um Vergebung, wo wir dir aus der Nachfolge gelaufen sind, wo wir stehen geblieben sind, wo wir dich überholt haben und viele Dinge machen, die du gar nicht willst, weil du woanders bist. Hilf du jeden Einzelnen heute Morgen, mir und jeden unserer Geschwister hier, an dem Punkt wieder zurückzukommen, Herr, wo du das letzte Mal da warst, wo wir Dinge gemacht haben, die uns gut taten in unserem Leben mit dir. Hilf uns, das wieder einzuüben. Und dass wir darum bitten, Herr, diese Einstellung zu bekommen, einfach für dich da zu sein, die Zeit wirklich ganz fest einzuhalten und zu erwarten, dass du uns dann auch gebrauchst in unserem Leben. So oft vermissen wir das, Herr, und sehen so wenig in unserem Alltag. Aber wir danken dir, dass du uns neu gebrauchen kannst, dass du jeden Einzelnen hier in seinem Umfeld und mit seinen Gaben und Grenzen so gebrauchen kannst, wie es genau richtig ist. Und da danke ich dir auch hier für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, dass du Segen geben willst, dass du auch, wie du das damals gemacht hast, Leute dazu bringen willst, weil Menschen hier einfach mit dir unterwegs sind und Schritt halten, mit dir, dem lebendigen Gott. Danke dir, Jesus, dass du das tun kannst durch deine Kraft, dass wir nicht uns anstrengen oder ein Bein ausreißen müssen, sondern wir dürfen dich bitten, gebrauche du uns, Herr. Amen.